attenzione, è che se noi riusciamo a cercare in mezzo, in una casa, perché
Kleber X. Einsicht, Hintergrund, Zusammenhang. Zum Thema Migrationsmythen. Gestaltung der Sendung Robert Scheidel und Carsten Peter Zimmermann. Moderation und Sprecher Carsten Peter Zimmermann.
Die Mitgliedstaaten Österreich und Deutschland sind besonders attraktiv für Asylwerberinnen und Asylwerber. Das führt ja auch zu den hohen Zahlen in Österreich, Deutschland und im Übrigen auch Schweden in der Vergangenheit. Und in Deutschland hat sich bewährt, teils oder zur Gänze statt Bargeld die Bezahlkarte einzusetzen.
Ich bin da skeptisch, weil ich glaube, man findet immer etwas, um das dann noch weiter nach oben zu skalieren. Also die Bezahlkarte ist jetzt das Erste. Irgendwann einmal wird man überhaupt ganz offen die Frage stellen, sollen die überhaupt noch irgendwelche Leistungen erhalten?
Die beiden Zitate stammen von Lukas Mandl, Abgeordneter zum Europäischen Parlament ÖVP, und Dr. Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie zeigen die vielschichtige Diskussion über Migration und Asyl in Österreich. In unserer Serie Migrationsmythen beschäftigen wir uns mit Wahrheiten und häufig erzählten Unwahrheiten rund um Migration. Wir bringen wissenschaftliche Fakten und lassen Fachleute, Politiker und Betroffene zu Wort kommen. In der ersten Ausgabe kommen neben Lukas Mandl und Dr. Judith Kohlenberger auch Ines Vukajovic, Abgeordnete der Grünen Partei, zum Oberösterreichischen Landtag, Gerhard Zatlokal, 15 Jahre lang Bezirksvorsteher in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, zu Wort. Beginnen wir mit Mythos Nummer 1. Asylwerber liegen dem Steuerzahler auf der Tasche. Ein Mythos, den sich Asylwerber hierzulande mit den Beziehern von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindestsicherung teilen müssen. Im Jahr 2024 wurden in Österreich bis Ende Mai rund 11.600 Asylanträge gestellt. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr wäre mit ca. 28.000 Anträgen zu rechnen. Damit würde ihre Zahl das zweite Jahr in Folge deutlich und auf den niedrigsten Stand seit 2020 sinken. Welche Kosten verursacht also die Gruppe von Menschen, die sich Österreich nicht leisten kann? Wie sehen Zahlen dazu aus? Das ECO Austria Institut, nach eigenen Angaben basisfinanziert aus Mitteln des Finanzministeriums, der Industriellen Vereinigung und heimischer Unternehmen und somit nicht wirklich im Verdacht, Teil einer linken Willkommenskultur zu sein, errechnet in einer Szenariostudie zu den fiskalischen und ökonomischen Effekten der Asyl- und Vertriebenenmigration, dass die Belastungen in einem Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2025 stabil bei 0,5% des Bruttoinlandsprodukts liegen würden. Zur Einordnung: Die Forschungsquote in Österreich beträgt aktuell 3,34% und 2023 beliefen sich die Militärausgaben auf 0,84% des Bruttoinlandsprodukts. In einer Studie werden auch Einnahmen durch Steuern und Abgaben aus der Erwerbsintegration berücksichtigt, weswegen die Autoren davon ausgehen, dass bis 2025 Asyl- und Vertriebenenmigration keinen negativen budgetären Effekt mehr hat. 0,5% des Bruttoinlandsprodukts als Kosten, aber gefühlt 25% Aufmerksamkeit in den Medien, wie geht das zusammen? Ist es verhältnismäßig, dass den Kosten für Asylwerber in der öffentlichen Diskussion derart viel Aufmerksamkeit zukommt? Und ist es gerechtfertigt? Wir haben dazu Migrationsforscherin Dr. Judith Kohlenberger befragt.
Ich würde da mit einem klaren Jein drauf antworten, weil das eine ist natürlich, ist die Debatte gerechtfertigt mit Blick auf die Realität von Migration, Flucht und Vertreibung? Da könnte man sagen, da gibt es ein gewisses Missverhältnis. Ich möchte zu diesen wirtschaftlichen Zahlen noch eine andere, wie ich finde, eindrücklichere Zahl nennen, nämlich dass nur etwa 10% der gesamten Migration weltweit und auch der Migration nach Europa irregulär stattfindet, also über die humanitäre Schiene. Und der allergrößte Anteil der Migration sowohl nach Österreich als auch nach Europa findet regulär statt. Also Arbeitsmigration, vor allem auch Familienmigration ist ja reguläre Migration und so weiter. Wir sprechen aber unverhältnismäßig oft und emotionalisiert und aufgeladen über Asyl und Flucht und nicht über die regulären Formen der Migration, die notwendig sind, um nicht zuletzt auch Arbeitsmarkt und Wirtschaft in Österreich aufrechtzuerhalten. Da könnte man natürlich davon ableiten, das ist nicht gerechtfertigt, da gibt es ein krasses Missverhältnis. Ich sage immer, kaum wo ist die Kluft zwischen Rhetorik auf der einen Seite und Realität auf der anderen Seite so groß wie im Bereich Migration und Flucht. Auf der anderen Seite, und das finde ich aber schon auch legitim, diesen Blickpunkt mit einzubeziehen, ist verständlicherweise gerade das Thema Asyl und Flucht eines, das eben auch die Menschen bewegt, im positiven wie im negativen Sinne. Es geht jetzt nicht nur um die negative Emotionalisierung, auch wenn die stark im Vordergrund steht und von Parteien rechts der Mitte vorangetrieben wird. Es gibt ja auch andere Emotionen, Gedanken, Überlegungen, die man damit verbindet und die alle in diesem Meinungsspektrum auch eine Abbildung finden. Ich glaube, davon lebt ja auch Demokratie. Insofern tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, das ist alles nicht gerechtfertigt oder sogar das darf nicht sein und das soll nicht sein. Ich glaube, das ist in Ordnung so, wiewohl ich mir schon auch mit Blick auf die Debatte der letzten Jahre wünschen würde, dass wir uns noch auf gewisse rote Linien verständigen könnten, also auf sowas wie einen Verfassungsbogen, das gab es früher mal. Da scheint mir, dass zunehmend die Rhetorik immer radikaler wird, dass sich dieses sogenannte Overton-Window, also die Grenze des Sagbaren und damit auch des Denkbaren immer weiter nach rechts verschiebt. Das nämlich als großes Problem war, weil wir damit zusehends Asyl und Flucht durch diese Sicherheitsbrille betrachten, durch diese Zuschreibung von Chaos und Kontrollverlust an den Grenzen, die Frage von Belastung, auch wirtschaftlicher Belastung, wobei es ja bei Asyl nicht vordergründig aus meiner Sicht um wirtschaftliche Beiträge geht, sondern da geht es um humanitäre Aufnahme, da geht es um Schutz. Ja, auch das wird immer leider wieder vermischt, obwohl man dann umgekehrt oft die Losung hört, Asyl und Migration gehören getrennt. Das passiert in der Debatte, aber auch in der Realität nicht. Also da würde ich mir schon eine etwas nüchterner geführte Debatte wünschen, insofern nüchterner, als sie mehr dem Boden der Realität verhaftet bleibt und wirklich auch das abbildet, was passiert an Migration nach Österreich, an Asyl innerhalb Österreichs und vor allem innerhalb Europas. Und das ist etwas, wo ich schon glaube, wir sehen seit den letzten 10 Jahren, seit dem sogenannten Krisenjahr 2015, immer stärker eine Verschiebung nach rechts, vor allem deshalb, weil Konzepte und Diskurse, die ursprünglich von ganz rechts außen kamen, immer mehr vom Mainstream, von den Parteien der politischen Mitte übernommen wurden. Und dadurch wurden diese Diskurse und Konzepte auch normalisiert und legitimiert. Ich meine, wir müssen uns nur aktuelle Debatten vor Augen führen, wie zum Beispiel die Frage der Auslagerung in Drittstaaten, zum Beispiel Ruanda. Ich glaube, wenn man ihnen noch vor 10 Jahren, vor 5 Jahren wahrscheinlich gesagt hätte, wir diskutieren ernsthaft auf europäischer Ebene, ob man hier ankommende Asylwerbende nach Ruanda auslagern sollen und die dann auf Dauer dort behalten werden sollen, hätte man sich an den Kopf gegriffen. Also man hat schon innerhalb weniger Jahre eine massive Verschiebung des Diskurses gesehen, bis hin dazu, dass mittlerweile auch Vertreter von Mitteparteien sich offen die Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage stellen trauen. Unter dem Titel, ist das denn noch zeitgemäß? Und das würde ich schon als eine Gefahr sehen, nämlich nicht nur eine Gefahr für schutzsuchende Menschen, die nach Europa kommen wollen, sondern auch für Rechtsstaatlichkeit und Grund- und Freiheitsrechte innerhalb Europas. Weil die, die sagen, na, überlegen wir doch einmal offen, ob wir Menschenrechtskonventionen in der Form noch brauchen, die meinen ja damit die Menschenrechte jener, die ankommen, also Migranten und Schutzsuchende, die meinen nicht die eigenen Menschenrechte, würde ich meinen. Die Krux an den Menschenrechten ist aber, dass sie entweder für alle gelten oder für niemanden gelten, also universalistischer Anspruch, wie das heißt. Und da erkennen wir, muss leider nicht weit in die Geschichte zurückgehen, dass die Rechte von Schutzsuchenden, von besonders marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft häufig das Einfallstor gebildet haben, um dann peu à peu auch die Rechte anderer, etablierterer Gruppen in der Gesellschaft zu beschneiden.
Zur negativen Sichtweise der Migration, insbesondere der Flüchtlingsmigration. Die Deutsche Hamburger Zeit hat in einem Leitartikel zusammengefasst, dass Migration, jetzt hier eben der weitere Begriff der beiden, unterm Strich sogar mehr bringt, als es kostet. Und zwar dem Land, in das migriert wird. Ist es wirtschaftlich, Sie sind Wirtschaftsforscherin, legitim zu sagen, ja, es ist notwendig, dass Migration stattfindet. Das hat ja auch schon Geschichte. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich in einer Phase exorbitanter Migration leben, sondern es ist einfach Tatsache, dass Menschen wandern, es werden auch Arbeitskräfte gesucht, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. Ist es notwendig oder sinnvoll, dass Migration stattfindet?
Also mit Blick auf sämtliche Wirtschaftsdaten, die wir haben seit vielen Jahren und Jahrzehnten, ist es natürlich sinnvoll, dass Migration stattfindet. Die Frage ist nur, ist es legitim, alle Formen der Migration mit dieser rein wirtschaftlichen Brille zu betrachten? Und ich glaube, da ist es wieder sinnvoll, zwischen Asyl auf der einen Seite und regulären Formen der Migration, Arbeitsmigration auf der anderen Seite zu trennen, weil natürlich die Hauptgedanke bei Asyl nicht sein kann und auch nicht sein soll, so wie es derzeit in unseren grundlegenden Rechtsdokumenten festgehalten ist, dass diese Menschen, die hier nach klaren Schutzkriterien aufgenommen werden, auch Beitragende im System sind. Ja, viele davon werden es und ich finde es auch legitim, sobald die Menschen einen Schutztitel erhalten haben, auch von ihnen zu erwarten, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeit einen Beitrag leisten zu Arbeitsmarkt, zu Gesellschaft etc. Das wollen ja die allermeisten. Aber das darf kein Kriterium für die Aufnahme sein. Das ist ganz wesentlich. Anders natürlich verhält es sich bei klassischen Formen der Arbeitsmigration, wo kein Schutzbedarf da liegt, wo keine Form der Verfolgung festgestellt werden kann. Da finde ich schon legitim im aktuellen System, in dem wir sind, dass Nationalstaaten klare Kriterien, klare Aufnahmesysteme schaffen, wo sie festlegen, diese Formen der Zuwanderung wollen wir, weil die braucht unser Arbeitsmarkt, die braucht unsere Wirtschaft. Aktuell ist das interessanterweise vor allem im niedrig- und mittelqualifizierten Bereich, wo händeringend Arbeitskräfte gesucht werden. Also die Mangelberufsliste, die wird fast monatlich erweitert, weil wir derzeit schon am Beginn dieser demografischen Krise stehen. Das ist legitim, dass sich Nationalstaaten auch diese Formen der Migration bis zu einem gewissen Grad aussuchen wollen. Gleichwohl ich sagen muss, der Wettbewerb auf internationaler Ebene um Fach- und Arbeitskräfte, der wird nicht weniger werden. Und es gab es zuletzt eine Analyse der OECD Talent Indicators. Also da geht es um die Anwerbung von Global Talents, globaler Talente. Und da ist in dieser letzten Auswertung nur mehr ein einziges EU-Land unter den Top 5 Zieldestinationen weltweit. Und ich glaube, das hat in manchen EU-Mitgliedstaaten schon für etwas Besorgnis gesorgt, weil man ja landläufig den Eindruck hat, Europa ist ja die mit Abstand beliebteste und attraktivste Zielregion weltweit, wenn es um Migration geht. Also man hat den Eindruck, vor allem wenn man Boulevardblätter aufschlägt, ganz die halbe Welt will nach Europa kommen etc. Und de facto ist das aber nicht mehr ganz so. Und ich glaube, das wird uns schon auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor gewisse Herausforderungen stellen, wie man sich da in diesem internationalen Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte, wie gesagt, nicht einmal die akademisch Qualifizierten, die braucht man gar nicht so dringend wie die, die manuelle Arbeiten verrichten, wie man sich da positionieren wird.
Bleiben wir noch bei den Kosten und werfen wir einen Blick auf die aktuelle Diskussion um die Bezahlkarte für Asylwerber. Sie ist eine guthabenbasierte Bankkarte und soll die Verwaltung und Auszahlung von Unterstützungsleistungen für die Behörden sicherer und einfacher machen. Freilich unterbindet diese Karte auch die Möglichkeit, dass Asylwerber Geld in ihre Heimat überweisen. In Niederösterreich startet dazu im Juni 2024 ein Pilotprojekt. Während bisher Asylwerber 7 Euro pro Tag für Essen und Taschengeld bekamen, werden nun davon 6 Euro auf eine Bezahlkarte geladen und nur mehr 40 Euro monatlich in bar ausbezahlt. Die Bezahlkarte soll laut deren Proponenten auch eine Signalwirkung haben, nämlich Österreich so unattraktiv wie möglich für illegale Migranten zu machen. Ob dieses Signal nach außen abschreckt, wird von vielen Experten bezweifelt. Aber als Signal nach innen kommt es bei den Kernwählerschichten von ÖVP und FPÖ sicher an. Wir haben zum Thema Bezahlkarte Lukas Mandl, Europaparlamentarier der ÖVP, Ines Vukajovic, Landesabgeordnete der Grünen in Oberösterreich und Gerhard Zatlokal, langjähriger SPÖ-Bezirksvorsteher im 15. Wiener Gemeindebezirk, über die Sinnhaftigkeit dieses Pilotprojekts befragt. Den Beginn macht Lukas Mandl, der auch Sprecher für Sicherheit und Geopolitik ist und der in der zweiten Folge unseres Podcasts ausführlicher zu Wort kommen wird. Dort beschäftigen wir uns unter anderem mit der EU-Außengrenze. Es gibt aber auch Kritik an dieser Karte, die Frau Lisa Steinkogler, die Leiterin der Flüchtlingshilfe Caritas Oberösterreich, meint gegenüber dem ORF zum Beispiel, dass die Bezahlkarte nicht förderlich sei und sogar die Abhängigkeit verstärkt und die Integration schwieriger macht. Sagen Sie dazu.
Ich schätze die Arbeit der Caritas sehr, auch und besonders in der Flüchtlingsbetreuung. Habe selbst mit der Caritas zusammengearbeitet, vor allem am Beginn der Flüchtlingskrise, die man ab 2015 verortet, die also nächstes Jahr schon ihren 10. Jahrestag haben wird. Und die Bezahlkarte ist erstens kein Thema der Europäischen Union, weil es eine mitgliedstaatliche Fragestellung ist. Die Mitgliedstaaten Österreich und Deutschland sind besonders attraktiv für Asylwerberinnen und Asylwerber. Das führt ja auch zu den hohen Zahlen in Österreich, Deutschland und im Übrigen auch Schweden in der Vergangenheit. Und in Deutschland hat sich bewährt, teils oder zur Gänze statt Bargeld die Bezahlkarte einzusetzen. Und wenn dieses Beispiel sich auch in Österreich bewährt, dann kann ich auch aus der europäischen Perspektive das nur gutheißen, das auch in Österreich umzusetzen.
Ines Vukajovic, Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag für die Grüne Partei, kann der Bezahlkarte wenig abgewinnen.
Eine Bezahlkarte, wie sie diskutiert wurde und wird, macht nur Sinn, wenn sie Kosten einspart, wenn sie einfacher wird für die Verwaltung, für die Trägerorganisationen, die das durchführen und wenn sie gleichzeitig auch Geflüchteten Zugang zu Bargeld ermöglicht. Das Pilotprojekt, wie es jetzt gerade ist, es wird in Oberösterreich ausprobiert, ist insofern schwierig und finden wir Grüne auch problematisch, weil es den Zugang zu Bargeld limitiert. Also es wird jetzt diskutiert, dass 40 Euro Bargeld im Monat für eine erwachsene Person zur Verfügung steht. Was passiert? Wie sollen die Menschen im ländlichen Raum einkaufen gehen? Wir wissen, dass Kartenzahlung da oft nicht möglich ist. Was passiert, wenn sie das Geld im Monat schon aufgebraucht haben und die Kinder brauchen im Kindergarten oder in der Schule für einen Schulausflug oder zum Beispiel für Kindergartenfotos? Ganz banales Beispiel. Brauchen sie noch ein Bargeld? Also es gibt da noch sehr viele Fragezeichen, sehr viele Hürden, die offen sind. Und es kommt auch Kritik von unterschiedlichen Organisationen, die das durchführen und sagen, dass es nicht realistisch ist, dass Menschen mit 40 Euro im Monat, mit 40 Euro Bargeld im Monat auskommen. Und ich möchte nur die Diskussion, die wir letzten Sommer hatten, nochmal hervorrufen, wo unser Bundeskanzler dafür plädiert hat, dass wir Bargeld in die Verfassung aufnehmen. Und gleichzeitig verwehren wir aber asylwerbenden, geflüchteten Menschen Zugang zu Bargeld. Das ist für mich eine Doppelmoral und zweierlei Maß, mit dem wir messen. Und das sollten wir nicht tun.
Gerhard Zatlokal, langgedienter Bezirksvorsteher im 15. Bezirk, das ist der Bezirk Wiens, mit dem höchsten Anteil an ausländischen Staatsbürgern, kann dem Konzept Bezahlkarte überhaupt nichts abgewinnen.
Damit kann man ja gar nicht so viel machen. Das wird auch nicht notwendigerweise nach Hause geschickt, denn so viel Geld ist es nicht. Wie sehen Sie diese Asylbezahlkarte? Gut oder nicht gut?
Nein, ich halte das auch nicht gerade für die beste Idee. In dem Bereich jetzt in Niederösterreich, wo ich eigentlich dann sehr unterhaltsam gefunden habe, mit dieser Bezahlkarte sind zwar nur ein paar Euro mehr, aber müssen sie mehr Geld in die Hand nehmen, als wenn sie das Geld ausbezahlt hätten. Und damit ist das Argument einmal vom Tisch, dass damit ja unheimlich viel Geld eingespart wird und man hat nicht wieder den Flüchtlingen alles in den Rachen hinein. Und darum ist es wieder, wir sind eigentlich jetzt fast nur mehr in Wahlen, ist es eigentlich nur ein Zeichen an Wählerinnen und Wähler, da seht, was wir nicht alles tun. Und in Niederösterreich, glaube ich, ist es jetzt auch nicht gerade so super, nicht außer dass es jetzt da gibt, die Wirtshäuser prämiert, die was halt noch bodenständige Küche hat, aber ist aus meiner Sicht auch kein Zugang. Das heißt, solange ich nicht schaue, dass diese Bevölkerungsgruppen zueinander finden, wird das der soziale Friede oder kann der soziale Friede nicht entstehen.
Judith Kohlenberger sieht als Wissenschaftlerin Probleme in Details. Nun ist die Asylbezahlkarte keine österreichische Idee. Andere Länder haben das schon im Einsatz. Kann diese Bezahlkarte eine Verbesserung für die Migranten, aber auch im Zusammenleben mit den Österreichern, mit der österreichischen Bevölkerung bringen?
Auch diese Frage kann ich nicht ganz klar mit Ja oder Nein beantworten. Ich beginne vielleicht mal wirklich mit der pragmatischen Umsetzung. Also aktuell, und so ehrlich muss man sein, zeigen sich da im föderalen System Österreichs einige Unwägbarkeiten. Wir haben ein System, das derzeit funktioniert, möchte ich sagen. Also die Grundversorgung, die sehr wohl direkt ausgezahlt wird, ohne Bezahlkarte. Wenn man das jetzt, würde ich sagen, ohne große Not auf ein Bezahlkartensystem ändert, dann ist das einmal ein zusätzlicher Aufwand, der auch mit Kosten verbunden ist. Noch dazu, weil jedes Bundesland sein eigenes Bezahlkartensystem wahrscheinlich an Land ziehen wird. Da werden ja Verträge geschlossen mit Privatunternehmen, die das anbieten. Sodexo, glaube ich, stand einmal als Firma im Raum. Es gibt aber auch andere Anbieter. Das heißt, wir hätten dann 9 verschiedene Systeme, die es erst wieder schwerfällig machen. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, einen gewissen Anteil an Bargeld brauchen Asylwerbende auch. Also da geht es zum Beispiel um so Fragen, die Kinder von Asylwerbern, die ja sehr wohl dann auch der Schulpflicht unterliegen, wenn sie in Österreich sind, zur Schule gehen, die müssen vielleicht einmal 20 Euro für eine Klassenfahrt mit in die Schule nehmen. Die Schule wird das nicht über die Bezahlkarte irgendwie ausheben können, das geht nicht. Ja? Also für solche Dinge muss einfach auch ein gewisses Budget an Bargeld verfügbar sein. Dann bleibt ohnehin nur mehr sehr wenig übrig, weil die Grundversorgung, die Asylwerbende erhalten, ist sehr, sehr gering angesetzt. Vor allem bei jenen, die in Sammelunterkünften, in gemeinschaftlichen Unterkünften untergebracht sind, wo ja Kost und Logis gestellt wird, die haben dann nur mehr ein Taschengeld von etwa 40 Euro im Monat. Also das ist nicht sehr, sehr viel. Ja, dafür würde ich sagen, lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht. Das andere, was wir sehen, ist, und da möchte ich kurz zur Frage zurückkommen, schicken denn diese ganzen Asylwerber wirklich das ganze Geld zurück in die Heimat, ja, das österreichische Steuergeld, das hart verdiente? Als erstes mal muss man sagen, da bleibt eigentlich nicht viel übrig, wenn ich irgendwie meinen Alltag hierzulande bestreiten möchte in dieser Asylantragsphase, wo die allermeisten ja nicht arbeiten, weil die Hürden zum Arbeitsmarkt sehr groß sind. Also wenn, dann wären das sehr, sehr wenige Euro tatsächlich. Vor allem aber zeigt die Forschung klar, dass diese Remittances, diese finanziellen Transferleistungen in die Heimat, einen unglaublich wichtigen wirtschaftlichen Faktor darstellen in den Herkunftsländern, also eine Form der Entwicklungszusammenarbeit sind. Also selbst wenn man sagt, man rechnet jetzt, was nicht ganz legitim wäre, aber bitte dem österreichischen Entwicklungshilfebudget zu, wenn die Leute halt ein paar Euro pro Monat heimschicken, dann hätte das einen unglaublich großen Effekt, weil wir wissen, dass diese Transferzahlungen, anders als die offiziellen Entwicklungshilfegelder, direkt an die Familien gehen. Und die Familien vor Ort investieren das vor allem in 2 Dinge, nämlich ins Gesundheitssystem, also für Gesundheitsversorgung der Familienangehörigen und in die Bildung der Familienangehörigen. Also unmittelbar direkt dorthin, wo es gebraucht wird. Bei Entwicklungshilfe ist das ja häufig die Frage, fließt das an potenziell korrupte Regierungen? Was machen die mit dem Geld? Welche Strukturen werden unterstützt, welche nicht? Also das kommt selten direkt bei den Leuten on the ground an. Ja. Also auch das könnte man als Argument mit hineinnehmen. Selbst wenn es so wäre, würde das all along tatsächlich dazu beitragen, dass Flucht- und Migrationsursachen womöglich sinken, ja, weil die Leute dann die Möglichkeit haben, die noch dort sind, vor Ort zu bleiben. Ja. Auch das könnte ein Argument sein. Dahinter steht aber auch die große Frage, ist es abschreckend? Also jetzt nicht nur für die, die schon in Österreich sind, schicken die dann eh nichts mehr heim, sondern hält das potenziell auch weitere Ankommende davon ab, überhaupt nach Österreich zu kommen, wenn sie wissen, sie bekommen da kein Bargeld und Hausnummer in Frankreich schon noch. Ja. Und da muss man ehrlicherweise sagen, gibt es bis dato keinerlei Evidenz, dass das der Fall ist. Also man darf nicht vergessen, dass ja durch sämtliche Regulatorien, die man sich im Aufnahmeland einfällen lässt, ja, ob das jetzt strengere Werte und Orientierungskurse sind, eine Pflicht zur gemeinnützigen Tätigkeit, Bezahlkarte etc., davon bleiben ja die Fluchtursachen im Herkunftsland unberührt. Also der Grund, warum die Menschen ihr Land verlassen und so viel Risiko und so viel Aufwand und Strapazen auf sich nehmen, um bis nach Österreich zu gelangen, all das wird davon ja nicht berührt. Ja? Und das ist aber der eigentliche Treiber, wie wir das nennen, von Migration und von Flucht. Deshalb glaube ich, für die allermeisten Menschen aus jenen Ländern, wo der größte Anteil wirklich Schutz in Österreich erhält, Syrien, Afghanistan weiterhin an den vorderen Rängen, wird das nicht der auslösende Faktor sein. Also ich glaube nicht, dass man da auf eine abschreckende Wirkung stößt. Das einzige Argument, wo ich sage, gut, das kann man natürlich offen diskutieren, ist die Frage, wie sehr erhöht es die Aufnahmebereitschaft seitens der inländischen Bevölkerung? Also wären sozusagen Menschen der Wohnbevölkerung in Österreich eher dazu bereit, sich aufnahmebereiter zu zeigen, sozusagen größere Willkommenskultur auch wieder zu leben, wenn sie den Eindruck haben, da wird nicht illegitimerweise etwas von unserem hart verdienten Geld wohin geschickt, wo es wir nicht wollen. Ja? Das ist natürlich eine Argumentation, die man sich ansehen müsste, weil unser Sozialsystem, so wie es jetzt aufgestellt ist, darauf basiert, dass Menschen, die ein entsprechendes Bedürfnis haben, und dazu zählen auch Asylwerbende, sehr wohl von den Mitteln der Allgemeinheit getragen werden, die Grundversorgung, ja, und das ist österreichisches Steuergeld. Da ist, glaube ich, die Frage schon berechtigt, wie würde das die Aufnahmebereitschaft erhöhen? Würden dadurch mehr Menschen bereit sein, dass Österreich einen entsprechenden Beitrag mit Blick auf humanitäre Aufnahme leistet? Ich bin da skeptisch, weil ich glaube, man findet immer etwas, um das dann noch weiter nach oben zu skalieren. Also die Bezahlkarte ist jetzt das Erste. Irgendwann einmal wird man überhaupt ganz offen die Frage stellen, sollen die überhaupt noch irgendwelche Leistungen erhalten? Und da sind wir dann aber sehr schnell in einem Bereich, der einfach auch EU-rechtlich geregelt ist. Also man kann nicht im Alleingang als Nationalstaat sagen, wir zahlen denen gar keine Sozialleistungen mehr, weil da geht es ganz stark um die Frage der Aufnahme von Schutzbedürftigen. Da gibt es eine eigene EU-Richtlinie, die das regelt. Und da muss man sozusagen als EU-Mitgliedstaat, aber auch aufgrund völkerrechtlicher Verbindungen, einen Beitrag leisten.
Das war der erste Teil aus unserer Serie Migrationsmythen. Auf kleberx.at, der Website zu unserem Podcast, finden Sie Quellen und Material zur aktuellen Folge sowie die Themen der weiteren Teile. Bis zum nächsten Mal und achten Sie auf sich.